Ja, mit meinem Thema heute Morgen habe ich ja fast ein Kontrastprogramm, aber nur auf den ersten Blick, glaube ich. Freuet euch. Freuet euch. Und wenn ich euch so anschaue, ist das sehr unterschiedlich, die Resonanz. Wenn ich das jemandem sage, dem ich jetzt ein großes Geschenk gemacht habe, und er das so nicht sich richtig freuen kann, weil es kommt ihm unangemessen vor oder irgendwo, dann kann ich sagen, jetzt freu dich doch mal endlich. Freu dich doch. Oder jemand, bei dem das Leben einigermaßen so rund läuft und er vielleicht doch noch immer so ein paar Haare in der Suppe findet und anfängt zu klagen, dann kann ich sagen, Junge, jetzt freu dich doch mal. Es sind so viele Dinge in deinem Leben, die sind gut. Freu dich. Das wäre sicher angebracht. Aber es gibt Situationen, und wir hörten eben so eine, da ist das nicht so. Da sind die Lebensumstände total anders. Und dann jemanden sagen, jetzt freu dich doch, das wäre so wie eine Klatsche ins Gesicht. Das sind Menschen, die haben wirklich Grund zur Traurigkeit. Sie haben berechtigte Sorgen, sie haben Ängste, Hoffnungslosigkeit, eine falsche oder eine schlechte Diagnose vom Arzt. Und dann zu sagen, jetzt freu dich, geht das? Ist das nicht lieblos? Es sind jetzt gerade genau 3 Jahre her, da hat bei einer Untersuchung der Arzt zu mir gesagt, Herr Kasimir, muss ich Ihnen leider sagen, Sie haben Krebs. Und wenn man das so hört, Krebs, das ist ja so ein Wort, dann sagt man, aha, das ist also der Anfang vom Ende. Jetzt geht's aufs Ende zu. Dann ist man schon ein bisschen hin und her geworfen. Ich hatte auch so ein Auf und Ab der Gefühle. Erst der Schock und dann so nach einer gewissen Weile dachte ich, ach, eigentlich auch gar nicht schlecht. Du bist jetzt 76 Jahre, war ich da zu der Zeit. Hast ein schönes Leben gehabt, viel Arbeit, ja, aber es war schön. Viele Gotteserfahrungen gemacht. Und jetzt kannst du heimgehen zu deinem Herrn. Ade, böse Welt. So. Und es kam tatsächlich ein bisschen Freude auf. Bin deutlich älter geworden als meine Eltern. Aber dann stell dich fest, so einfach geht das auch nicht. Auch ein Stückchen Egoismus dabei. Du machst dich jetzt aus dem Staub, du lässt alles so hinter dir, alles, was dir jetzt so vielleicht Sorgen macht und verziehst dich. Nein, man lebt mit so einer Nachricht bewusster. Und man kümmert sich mehr um die Freude, die einem manches Mal so leise davonschleichen will. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Durch Umstände im Alltag, im Leben, durch Herausforderungen, mit einem Mal merkt ihr, ich kann mich gar nicht mehr richtig freuen. Was ist das? Ich bin auf diesen Predigtext gekommen, weil ich einen Tag vor Heiligabend in Merzig zu predigen hatte. Und da war doch dieser Vers aus dem Philipperbrief, freuet euch, abermals sage ich, freuet euch. Das war der Losungsvers von dem Tag. Und ich wollte euch die Gedanken, die mir da kamen, nicht vorenthalten. Und deswegen habe ich die Freiheit, euch diese Predigt ähnlich nochmal zu halten. Ist auch inzwischen wieder verändert worden. Ich lese euch zunächst einmal die Verse aus Philipper 4, Verse 4 bis 7. Bei der Kleinschrift geht es doch nicht ohne Brille. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Dieser Philipperbrief ist mehr ein, ich sehe euch da nicht, wenn ich die Brille anhabe, ist mehr ein persönlicher Brief als ein Lehrbrief. Und wenn wir den so ganz lesen, wird euch vielleicht auch auffallen, da steht so viel von Freude drin. Freut euch, Freude. Ich habe das mal bei mir in der Bibel unterstrichen und da ist ganz viel rot. Heute Morgen irgendwie Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden in meinem geschriebenen Jahr. Kann man diese Freude auf Knopfdruck erzeugen? Wir legen einen Schalter rum und sagen, jetzt freue ich mich. Geht das? Ich denke, nein. Kann man Freude lernen? Ist Freude eine Veranlagung? Kriegt man das mit den Genen mit? Manchmal denke ich so, wenn ich an unseren Mike denke, als der klein war, das war ein Sonnyboy. Der hat eigentlich, war immer gut drauf. Der hat immer gelacht. Weiß nicht, ob er das heute auch noch so macht, aber meistens schon. Ne? Oder ist das eine Willensentscheidung? Ich will mich freuen. Gib dir einen Ruck. Oder ist Freude wirklich eine Traumwelt? Unrealistisch. Kann man nicht erreichen. Das sind so ein paar Gedanken, die mir kamen, als ich den Text mir anschaute. Und dann dachte ich, müssen wir doch mal nachgucken. Warum und wieso kann der Paulus über die Freude reden? Gab es denn so viel Grund dafür? Die Umstände, in denen er lebte, oder an die Gemeinde, an die er schrieb, war da so viel Grund, wirklich sich zu freuen? Ich denke, wenn ich dann den Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat, war er ja in Rom in Gefangenschaft. Also seine persönliche Situation war eigentlich auch nicht so zum Freuen. Und die Situation in der Gemeinde Philippi meine ich auch nicht. Also menschlich gesehen gab es gar nicht so viel Grund zum Freuen. Und das finden wir in der Bibel recht häufig. Und ich habe mal so ein paar Sachen mir angeguckt. Aber vielleicht habt ihr alle auch schon mal diesen Spruch gehört, als es mir mal so richtig schlecht ging, da hörte ich eine Stimme aus dem Nichts, die sagte zu mir, sei froh und lach, es könnte noch viel schlimmer kommen. Und dann war ich froh. Und dann lachte ich und es wurde schlimmer. Habt ihr auch schon mal das erlebt, ne? Da gibt es einige Situationen von Männern und Frauen in der Bibel, die haben genau das getan, was Gott von ihnen erwartet hat. Und dann bekamen sie es knüppeldick. Mal so ein paar Beispiele. In Matthäus 14, da wird berichtet, dass der Jesus den ganzen Tag gepredigt hat und abends heißt es dann, und er nötigte seine Jünger, ins Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer zu fahren. Und dann machen die das, gehen ins Schiff und fahren rüber. Und was passiert? Ein Sturm auf dem See, wie er ganz selten ist. Und sie kämpfen um ihr Leben. Sie haben doch das getan, was der Herr gesagt hat. Hätte es da jetzt nicht eine glatte Fahrt geben können? Nein, das war so. Oder denken wir dran, wie die erste Gemeinde in Europa entstanden ist, eben diese in Philippi. Da war die Situation doch so, dass der Paulus in Kleinasien rumgereist ist und gepredigt hat, evangelisiert hat, und dann wusste er jetzt nicht so richtig, wo gehe ich jetzt als nächstes hin. Und das heißt, dass der Geist wehrte ihm, hier und dort hinzugehen. Er hatte Ideen, was er machen könnte, aber der Geist Gottes sagte ihm, nee. Und dann hat er nachts diesen Traum und sieht diesen Mann aus Mazedonien, der sagt zu ihm, komm herüber und hilf uns. Na prima. Jetzt geht er auf Erfolgskurs. Jetzt wird er den Willen Gottes ausführen. Jetzt muss es doch glatt laufen. Jetzt kommt die Erweckung auch in Europa. Und dann fährt er rüber und kommt nach Philippi und sucht diesen Mann, den er im Traum in Offenbarung gesehen hat. Und was findet er? Eine Gruppe Frauen, die sich am Fluss zusammenfinden zum Beten. Na prima. Wenn ich weiß nicht, was der Paulus gedacht hat. Ich weiß nur, er hat ihnen das Evangelium verkündigt, aber ob er das sich so vorgestellt hat? Und dann die nächste Station, der Kerker in Philippi, aber nicht als touristische Attraktion, sondern an Händen und Füßen gefesselt, ausgepeitscht. Ist das das, was Gott ihm versprochen hat? Ich weiß nicht, wie lange Silas und Paulus gebraucht haben. Ja, ein paar Stunden, bis sie zum Loben und Preisen kamen. Und war er dann auf Erfolgskurs in Europa? Dann folgten weiter kleinere Schritte des Erfolges. Aber die große Welle der Erweckung hat er nicht erlebt. Und Paulus hatte ganz persönliche Zusagen. In Apostelgeschichte 18,9 heißt es, der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles tun oder dich misshandeln, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Später in Jerusalem, wegen seines Zeugnisses, wird er verhaftet und er hat wieder eine Offenbarung. Kapitel 23, 11. In der folgenden Nacht aber stand der Herr ihm bei und sprach, sei guten Mutes, denn wie du mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Na prima. Wie stellt man sich so eine Missionsreise nach Gottes Fahrplan nach Rom vor? 2 Jahre Wartezeit in Caesarea, im Gefängnis. Habt ihr schon mal 2 Stunden auf einen Zug gewartet, der Verspätung hatte? Oder 1 Stunde auf der Autobahn im Stau gestanden, wenn ihr einen Termin habt? Das ist prickelnd. Und er hatte den Auftrag, du gehst nach Rom, du wirst zu dem Kaiser gehen und du wirst ihm dort Zeugnis geben von mir. Und dann, wie ging die Reise weiter? Mit Schiffbruch, Zwischenstopp in Malta. Okay, auch da hat er wieder eine Zusage von Gott, Apostelgeschichte 27. Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor dem Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Okay, den letzten Teil hat er wirklich zeitnah miterleben dürfen. Sie hatten eine wunderbare Rettung trotz Schiffbruch. Aber dann vorm Kaiser? Wie stellt man sich so eine Gelegenheit vor, wenn er zum Kaiser von dem großen römischen Reich kommt und ihm sagen will, du Kaiser, es gibt einen, der ist noch viel größer und stärker und mächtiger als du. Er selbst aber mit gefesselten Händen da steht. Das ist keine gute Trumpfkarte, nicht? Wenn man zu so einer Audienz geladen wird. Und dann auch da, kurz vor dem Ziel, immer noch im Wartezimmer in Form einer Gefängniszelle in Rom. Wie kann ein Mensch in solchen Situationen von Freude, von Zuversicht reden und schreiben? Ist Paulus etwas abgedreht, weltfremd? Lebt er in einer Traumwelt? Nein, ich glaube, Paulus war ganz realistisch. Seine Freude war echt und ich möchte versuchen, euch das zu erklären. Freude haben ist etwas anderes als Spaß haben. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Spaß ist eine sehr oberflächliche Freude. die oft sehr bleibende und schädigende Nebenwirkungen hinterlassen. Echte Freude fängt da an, wo der Spaß aufhört. In unserem deutschen Sprachgebrauch, da wird das alles ein bisschen durcheinander geworfen. Und das ist eigentlich schade. Wir müssten das mehr differenzieren und ja, uns richtig anschauen. Man spricht im deutschen Sprachgebrauch von Freudenmädchen, Freudenhaus, Freudenfest an Weihnachten. Und was steht da im Vordergrund? Geschenke, Stimmung, Gefühle. Und früher sangen wir in einem Weihnachtslied: Doch nur kurz sind solche Freuden, bald verlöscht der Kerze Licht. Jesus kann alleine Freude geben, die vergehen nicht. In Israel, da kannte man echte Freude. Besonders im Alten Testament können wir an vielen Stellen lesen, wie Gott sie ja beschenkt hat, auch mit dieser Freude. Wenn wir in Nehemia 12 lesen, wie die Mauer in Jerusalem halbwegs fertig war, und das war ein Grund zum Feiern. Sie haben erlebt, wie Gott sie bewahrt hat, wie er ihnen Gelingen geschenkt hat. Und dann lesen wir, und sie opferten am selben Tag große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte ihnen große Freude gegeben. Gott hat ihnen die gegeben. Und auch die Frauen und die Kinder freuten sich, und die Freude Jerusalems wurde bis in die Ferne gehört. Wenn ich Freude definieren sollte, würde ich sagen, Freude ist eine Fähigkeit, Glück zu empfinden, unabhängig von äußeren Umständen. Ich meine, echte Freude ist in diesem Sinn nur in Verbindung mit Glauben an den lebendigen Gott zu erfahren. Weil diese Freude, von der Paulus hier spricht, eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Eine Gnadengabe, ein Geschenk Gottes an seine Kinder. In Galater 5, 22 lesen wir doch, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Wenn wir uns jetzt den Text nochmal genauer anschauen, dann haben wir vielleicht die richtige Blickrichtung und können den Paulus besser verstehen. In diesen vier kurzen Versen werden wir dreimal aufgefordert, selber etwas zu tun, um dafür etwas zu bekommen, was wir mit unserem Verstand nicht begreifen können. Ich lese das nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Erste Aufforderung, zweimal freut euch. Freuen kann man sich doch nur, wenn man Freude hat, wenn man einen Grund hat, mit dem man oder über den man sich freuen kann. Ich dachte, das ist so ähnlich wie mit dem Autofahren. Autofahren kann ich doch nur, wenn ich auch ein Auto habe. Ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, da war das mit dem Auto noch alles eine viel spektakulärere Sache. Hatte man ja nicht und zum Mitfahren auch nicht. Aber ich bin Auto gefahren. Durch die Stube, durch den Garten. Virtuell. Und noch lieber mit dem Trecker. Aber ist das Autofahren? Was kann man noch falsch machen beim Autofahren? Man kann das Auto in der Garage stehen lassen und schon könnte ja kaputt gehen. Könnte ja schmutzig werden. Dann gehe ich im Regen einkaufen und schleppe die Sachen heim. Na prima. Auch kein Auto fahren. Ich kann aber auch vielleicht denken, pff, Auto, Inspektion, Öl, Luft, was interessiert mich das? Und dann geht's mit einmal nicht mehr. Und dann schimpfe ich. Wie können die so ein Ding da verkaufen? Wenn wir das jetzt mal übertragen auf unsere Freude, auf das, was wir hier lesen, können wir da auch was falsch machen? Als wir gläubig geworden sind, bekamen wir den Heiligen Geist von Gott. Und dieser Geist Gottes, der möchte uns zusammen diese Freude als Frucht des Geistes in uns hervorbringen. Aber du sagst vielleicht, ja, bei mir funktioniert das aber nicht. Ich kann mich nicht freuen. Dann ist vielleicht eine Inspektion fällig. Mancher Mangel wird erst sichtbar, wenn man ihn braucht. Unser Vorgänger-Golf, den wir hatten, da hat der Heckscheibenwischer mal eine Zeit lang nicht funktioniert. Ich habe lange gesucht, bis ich den Fehler gefunden habe. Da war ein Draht abgebrochen durch das dauernde Auf- und Zumachen von der Klappe. Und das war nicht zu sehen, das war unter der Isolierung. Eine Kleinigkeit, aber eine große Wirkung. Er hatte keine Verbindung, der Motor vom Heckscheibenwischer. Und deswegen ging er nicht. Ja, so kann es uns gehen. Wenn wir keine Verbindung mit unserem Herrn haben, dann wundern wir uns, dass wir keine Freude haben. Es heißt ja in unserem Text, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wenn wir diese Verbindung nicht haben, dann fehlt uns etwas ganz Wesentliches. Dann sind wir so wie ein Auto ohne Kraftstoff oder ein Heckscheibenwischer ohne Stromzufuhr. Die zweite Aufforderung: Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Es gibt Situationen, da fällt es einem leicht, freundlich zu sein. Aber es gibt auch Situationen, da gelingt es uns gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn wir so richtig missmutig, mürrisch sind, wenn viele Dinge in unserem Alltag schief laufen, dann ärgert uns die Mücke an der Wand. Und eine Kleinigkeit, ein falsches Wort von jemand und schon poltern wir los. Freundlich sein. Wir sind weit entfernt von der Freude, die wir eigentlich ausstrahlen sollten. Und umgekehrt, wenn es uns mal richtig gut geht, vielleicht eine Nachzahlung bekommen oder gerade einen guten Urlaub hatten oder irgend so ein richtig schönes Erlebnis, dann kann ich eine Menge vertragen. Dann kann mir einer querkommen. Das stecke ich weg. Das geht. Also es ist schon wesentlich, wie wir drauf sind. Ein fröhlicher Mensch, einer, der Grund hat zum Freuen, der sich freut, dem fällt es nicht schwer, allen Menschen gegenüber freundlich zu sein. Und spätestens bei dem Hinweis, der Herr ist nahe, müsste uns das eigentlich leicht fallen. Alles das, was uns so hinderlich, so schwierig und so anstrengend erscheint im Alltag. Der Herr ist nahe. Er kann vielleicht heute kommen. Und dann ist das doch Kinkerlitzchen, was mich jetzt so nervt. Man kann das auch noch ein bisschen anders lesen. In der Elberfelder heißt es, der Herr ist nahe. Kann ich auch sagen, er hat in mir Wohnung genommen. Er wohnt, er lebt in mir. Und wenn ich mir das bewusst mache, ja, du liebe Zeit, dann wird doch all das, was mir jetzt Mühe macht, abfallen wie, ja. Die dritte Aufforderung: Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Das Wort Sorgen bedeutet nach dem Duden Kummer haben, Gram, quälende Gedanken. Paulus erinnert uns hier an das, was der Herr Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, in Lukas 12, 22 und folgende. Da wird über die Sinnlosigkeit des Sich-Sorgen-Machens gesprochen. Und der Herr Jesus sagt, das ist nicht euer Ding. Lasst das, was machen die Leute, die nicht an Gott glauben. Aber das ist unnötig. Nicht nur das, es macht sogar krank. Einer, der sich dauernd Sorgen macht, macht sich krank. Es wird uns ein Weg gezeigt, wie wir mit den Sorgen und mit den Widerwärtigkeiten des Tages umgehen sollen. Nicht den Kopf in den Sand stecken und warten, bis es vorbeigeht, aussitzen oder so ähnlich. Nein, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Das ist das Rezept, das uns Gottes Wort sagt. Wenn wir ein Problem haben, ein gesundheitliches Problem haben, dann gehen wir doch zum Arzt. Dann erzählen wir dem das und dann schreibt er uns ein Rezept, in dem er uns eine Verordnung, ein Medikament verschreibt. Was glaubt ihr denn, ab wann dieses Medikament wirkt? Wenn es auf dem Rezept steht? Wenn ich es schon in der Tasche habe? Nein. Es wird doch erst wirken, wenn ich die Medizin eingenommen habe. Wenn ich also das praktisch umsetze, was da steht. Und genau so empfinde ich das hier. Ist es gut, wenn ich weiß, was da in Philipper 4, Vers 6 steht? Aber es ist wichtig, für mich wichtig, das ist mein Teil, den kann mir keiner abnehmen. Ich muss die Medizin schlucken. Ich muss das tun, mit meinem Anliegen vor Gott sein und mit Danksagung ihm das aussprechen. Und mit Danksagung, das ist mehr wie nur Dankeschön. Das muss auch ein Stückchen Glauben ausdrücken. Glaube ich das auch wirklich, dass Gott allmächtig ist, dass er in der Lage ist, mein Problem zu lösen? Oder ist ihm das zu groß, zu schwer? Und dann kommt die Belohnung in dem Abschnitt. Vers 7. Dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wie soll man den Frieden Gottes erklären oder beschreiben, wenn da steht, es wird allen Verstand übersteigen? Da haben wir nicht Worte genug und nicht Vorstellung genug, um diesen Frieden Gottes, der uns versprochen wird, zu beschreiben. Aber wir können uns Beispiele anschauen und da möchte ich ein paar erwähnen bei Männern, die das so vorgelebt haben. Ich möchte mal beim Herrn Jesus anfangen. Der hat in vielen Situationen diesen Frieden Gottes vorgelebt. Angefangen bei seinem ersten Wunder auf der Hochzeit zu Kanaan. Als dann der Wein ausging und die Gesellschaft nervös wurde und seine Mutter sagte, jetzt tu doch mal endlich was. Du kannst das doch, ich glaub das. Helf doch mal aus. Er ist ganz ruhig. Er hat Frieden. Oder als ihm die Nachricht gebracht wurde, der Lazarus, den du lieb hast, der ist krank. Der Jesus blieb ruhig. Und dann kam die Nachricht, er ist gestorben. Der Jesus sagt, es ist gut, dass ich nicht da war. Versteht ihr das? Wie man aus so einer Ruhe heraus solche Antwort geben kann? Oder als er mit seinen Jüngern auf dem See war und die dann auch in eine große Seenot geraten sind, er liegt vorne drin im Boot und schläft. Das zeugt doch von innerem Frieden, unabhängig von den äußeren Umständen. Jetzt sagt ihr, ja, das ist Jesus. Gucken wir Petrus. Petrus, nach seiner großen Pfingstpredigt, was war die Belohnung? Ins Gefängnis. Angekettet im Innersten, im Stock. Und Petrus schläft. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie man in so einer Situation schlafen kann, und zwar so fest, dass ihn der Engel richtig rütteln musste. Komm, steh auf! Der hatte diesen Frieden, von dem hier die Rede ist. Und auch Paulus in vielen Situationen hatte diesen sichtbaren Frieden in ganz bedrohlichen Umständen vorgelebt. Dieser Friede legt sich wie eine schützende Mauer um unser Herz und um unsere Gedanken. Und sie geben uns ein tiefes Gefühl der Geborgenheit, des Schutzes, der Wärme, des Lichtes. Erkennt ihr jetzt den Nährboden, auf dem die Freude wachsen kann, von der Paulus hier spricht? Paulus war verwurzelt da drin. Er konnte sich freuen. Er konnte von Freude reden, wo es menschlich gesehen überhaupt keinen Grund zum Freuen gab. Paulus war kein überdrehter Optimist oder so ein Motivationstrainer, der andere mit Psychologie und vielen Worten versucht, den Erfolg herbeizureden oder die Stimmung. Nein, er war ein glaubwürdiger Zeuge, der uns in sein Leben schauen lässt. Ich möchte noch in Stichworten noch einmal zusammenfassen. Freude ist etwas anderes als Spaß haben. Sie ist eine Gnadengabe des Heiligen Geistes. Und sie will gepflegt werden. Und sie wächst und gedeiht am besten in der innigen Gemeinschaft mit unserem Erretter und Erlöser Jesus Christus und in der Gemeinschaft seines Leibes, der Gemeinde Jesu. Und wenn wir diesen unbeschreiblichen Frieden, den nur Gott schenken kann, erfahren, dann wächst auch diese Freude, von der Paulus hier Zeugnis gibt. Und zum Schluss noch eine Strophe aus einem ganz alten Lied, 1741. Du bist des Herzens wahre Freude, der Seele reinstes Lebenslicht. Bist Herr auch meine Lust und Weide, mein Trost und meine Zuversicht. Denn alles, was das Herz erquickt, wird Jesu nur in dir erblickt. Und in Johannes 20,20 lesen wir von den Jüngern, als der Herr Jesus ihnen am See Genezareth wieder als der Auferstandene begegnet ist und sie waren in großer Furcht. Und dann kommt er zu ihnen und gibt ihnen oder verspricht ihnen, seinen Frieden zu geben. Und dann heißt es da so ganz schlicht, und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Und wenn wir das mitnehmen von diesem Sonntag, immer wieder uns bemühen, den Herrn zu sehen, den Herrn zu hören, ihn zu verstehen, dann werden wir auch diese Freude, die sich nicht nur im Lachen oder Grinsen oder so äußert, sondern die wirklich tief im Herzen ist und die etwas von diesem Frieden widerspiegelt, dass wir Grund haben, uns zu freuen. Amen.